Hereinspaziert, Herr Warnecke.
Schönen guten Abend, Herr Flügge.
Herr Warnecke, vor etwas mehr als 2 Jahren haben wir einen sehr besonderen Gast bei uns begrüßen dürfen im Podcast. Und können Sie sich noch ein bisschen erinnern an die Folge? Ich habe sie mir gerade angehört.
Ich kann mich daran erinnern, dass wir einen besonderen Gast hatten oder Gästin.
Und an mehr einfach gar nicht.
Und die Inhalte, die haben wir, glaube ich, in den folgenden 2 Jahren so oft miteinander gesprochen, dass ich die jetzt nicht mehr konkret mit der Folge assoziiere, sondern mit den gesamten vergangenen zwei Jahren.
Dann begrüßen wir Sie jetzt, Frau Geiwitz, die Bundesbauministerin. Herzlich willkommen nach 2 Jahren wieder bei uns im Podcast. Eine sehr besondere Freude. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Hallo, Frau Geiwitz.
Können Sie sich denn noch ein bisschen erinnern, was wir vor 2 Jahren auch an dieser Stelle in diesem Studio miteinander besprochen haben?
Also ich kann mich vor allen Dingen daran erinnern, dass ich für die Vorbereitung mir einige Folgen angehört habe und Herrn Warnecke ganz neu und auch sehr lustig kennengelernt habe.
Ja, das ist ja eine sehr subjektive Einschätzung, die Sie uns mitteilen. Woran ich mich insbesondere erinnern kann, nein, also ich lüge, ich habe es mir natürlich
nicht sonst so angehört. Ernst im Auftritt?
Ja, manchmal sogar energisch wütend.
Ja, das ist ja meistens sachlich begründet, wenn dann.
Also es gibt ja auch Menschen, die wollen lustig sein, sind es aber einfach nicht. Aber nicht, dass
Sie. Das haben Sie jetzt
gesagt. Das habe ich jetzt. Sie haben aber insbesondere gesagt, und das ist bei mir hängen geblieben, der Warnecke, der wäre so geradeaus. Ne? Also wenn der sagt, was er meint. Ne? Da haben Sie auch, das blieb mir auch noch in Erinnerung, sagt, das ist nicht so einer dieser Vertreter, dieser Interessensvertreter, der sitzt bei einem im Büro, erzählt einem was und wenn er raus ist, kommt hintenrum noch die Pressemitteilung, der tritt in den Hintern. Das macht er nicht.
Nee, der ist immer gleich unfreundlich.
Der ist immer gleich.
Ja, ich gebe mir eine Mühe, gewisse Konstanz in meinem Leben zu haben. Ja,
also, wir haben Sie denn schon auch ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung, Herr Warnecke? Sind Sie schon ein bisschen besinnlich jetzt geworden oder sind Sie immer noch so?
Nee, hier die roten Untersetzer, rote Stühle, da werde ich ganz weihnachtlich, melancholisch.
Okay, also Sie sind ein Dekorationstyp.
Und absolut.
Sind Sie auch ein Dekorationstyp? Frau Geiwitz?
Naja, ich habe ja 3 Kinder und die finden das natürlich schön, wenn man so ein bisschen weihnachtliche Deko zu Hause hat. Also da habe ich so eine Kiste, die ich dann immer runterhole vom Dachboden und dann
zu Hause weihnachtet
ja.
Schon sehr.
In der Krausenstraße eher weniger. Also im Ministerium ist das sehr sachorientiert.
Wahrscheinlich ist das auch eine unzulässige Entnahme von Strom im Ministerium, wenn Sie da so eine Lichterkette einstöpseln, oder?
Ach, ich denke mal, ein Traditionsbaum, das ist in Ordnung, aber in der Tat, wir ziehen ja um, das Bauministerium wird ja saniert und deswegen müssen wir jetzt erstmal aus der Liegenschaft raus. Deswegen haben wir uns jetzt da nicht bei der Dekoration so verausgabt.
Das ist sehr sparsamer Umgang mit den Steuergeldern.
Kommen wir zu den Themen. Und ich habe mir gedacht, Frau Geiwitz, wir machen es heute mal ein bisschen anders. Also, wir besprechen natürlich die wichtigen Themen des Bauen und Wohnen in Deutschland. Aber ich werde Sie jetzt erstmal mit 10 Entweder-Oder-Fragen konfrontieren und würde mir wünschen, wenn Sie relativ spontan das eine oder das andere nennen. Es sind alles Themen, auf die wir jetzt im Folgenden ausbreiten.
Das ist ja manchmal schwierig, weil die Welt häufig komplexer ist im Bauen als Entweder-Oder. Aber fangen Sie an.
Das ist einfach so unterhaltsam. Also.
Sie können ja ausweichend antworten.
Wir fangen an. Erstens. Besinnlich oder wahlkampflustig?
Erstmal besinnlich.
Besinnlich. 6.11.24 oder 400.000?
Beides.
Beides. Also ich gebe Ihnen 2 Joker. Der erste ist verbraucht. Ampel oder Magenta?
Magenta.
Magenta?
War echt schön, ja, ne? Ja, Buschmann oder Wissing?
Wissing.
Ja, nee. Die
hätte ich früher auch mal gesagt.
Siebenkotten oder Warnecke? Also Mieterbundpräsident Siebenkotten oder Warnecke?
Heute Warnecke.
Lindner oder Warnecke?
Und morgen und übermorgen.
Lindner oder Warnecke?
Heute auch wieder Warnecke.
Scholz oder Warnecke?
Dann doch Scholz.
Trump oder Warnecke?
Warnecke.
Neue Heizung.
Er war leicht.
Naja, auch Politiker sind für Überraschungen gut. Neue Heizung oder neue Hülle?
Neue Heizung.
Kommunal oder autark?
Da muss ich lange drüber nachdenken, was das sein könnte.
Also kommunale Wärmeplanung oder Wärmepumpe beziehungsweise autarkes Zuhause.
Das schließt sich ja nicht aus.
Schließt sich nicht aus. Mietpreisbremse oder Neubauförderung?
Geht beides.
Mehr Eigenheim oder mehr Miete?
Mehr Eigenheim.
Jetzt kommt eine Abschlussfrage an Sie. Seehofer oder Geiwitz?
Geiwitz.
Also das war jetzt eigentlich natürlich auch ein No-Brainer, weil über Herrn Seehofer hat er ja damals, den Herrn Seehofer hat er damals verabschiedet mit den schlechtesten Bauminister aller Zeiten. Und Herr Warnecke, ich habe die letzte Folge gehört und ich darf jetzt mal auch aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben vor kurzem miteinander gesprochen, welche Episode und welche Zusammenarbeit überhaupt mit Politikern hier am besten funktioniert. Und da hat er unaufgefordert Sie genannt. Wundert Sie das?
Na, wir haben natürlich nicht immer eine Meinung, aber ganz, ganz häufig den Austausch gesucht in den letzten Jahren. Und das war vielleicht auch der Unterschied zu Herrn Seehofer. Der hat mir das ja am Anfang meiner Amtszeit relativ einfach gemacht, weil die Tatsache, dass ich überhaupt da war, wurde schon immer lobend erwähnt. Und insofern hat sich das, glaube ich, auch bewährt, dass man die Fragen des Bauens und Wohnens in einem eigenen Ministerium hat. Herr Seehofer muss ja nebenher noch die nationale Sicherheit gewährleisten. Und das ist natürlich klar, dass man sich nicht auf zwei so Riesenkomplexe gleichzeitig so stark konzentrieren kann.
Apropos eine oder besser gesagt zwei Meinungen. Mietpreisbremse, Herr Warnecke.
Ja, da würde ich jetzt eine andere Meinung vertreten als Frau Geiwitz. Insbesondere mit Blick auf das SPD-Wahlprogramm habe ich doch ein bisschen zucken müssen. Da steht sie ja auch wieder drin, wenn ich das richtig gelesen habe. Und dann noch in Kombination mit einer Verschärfung. Aber eigentlich, also jetzt aus meiner Sicht, ist die Mietpreisbremse ja fast der Grund gewesen, warum sie das Ziel von 400.000 Wohnungen nicht erreichen konnten. Und wenn man dann noch darüber debattiert, die zu verschärfen und vor allen Dingen für den älteren Neubau auch noch wieder zu ergänzen, dann ist es ja genau das Signal an alle, oh, besser nicht investieren, weil früher oder später fällt jeder Neubau in die Mietpreisbremse mit rein. Also hat mich jetzt gewundert, weil ich jetzt sagen würde, als Bauministerin haben sie ein Eigentor geschossen, ne? Das ist so dieser klassische Polit-Sprech, Eigentor. Hätte zumindest Franz Müntefering gesagt, haben sie ein Eigentor geschossen.
Ja, also wir sind natürlich immer im Spannungsfeld zwischen der Rentierlichkeit einer Bauinvestition und der Bezahlbarkeit des Wohnens. Und da gibt es natürlich nicht nur die eine Sicht auf die Dinge. Die Rentierlichkeit versuchen wir dadurch zu unterstützen, indem wir das Bauen auch einfach wieder billiger machen. Und natürlich durch unsere Förderprogramme. Auf der anderen Seite haben wir einen sehr gesplitteten Mietmarkt in Deutschland. Wir sehen Bauinvestitionen in vielen Bereichen, wo die Mietpreisbremse gar keine Rolle spielt, weil es entweder keine landesgesetzlichen Regelungen gibt oder aber kein angespannter Wohnungsmarkt da ist. Aber jeder sieht ja die stark steigenden Mieten in den Innenstädten. Und hier haben wir zum einen durch eine direkte staatliche Unterstützung, also die große Wohngeldreform, versucht, individuelle Härten abzupuffern. Und das andere ist, dass wir einfach die ganz starken Anstieg der Wiedervermietungsmieten bremsen wollen.
Aber Frau Geiwitz, hat sie denn funktioniert, die Mietpreisbremse, Ihrer Meinung nach?
Also wir haben natürlich trotzdem aufgrund der Inflation und vor allen Dingen aufgrund der gestiegenen Nebenkosten eine deutlich höhere Belastung der Haushalte für die Frage Mieten und Wohnen. Und wir sind auch durch den Sprung bei den Zinsen jetzt in einem Bereich, wo viele Projekte erstmal nicht mehr rentierlich waren. Wir haben das durch eine sehr starke Förderung des sozialen Wohnungsbaus versucht zu stabilisieren. Das ist ja eine andere Form, wie man Mieten auch im Neubaubereich dämpfen kann, indem man einfach eine staatliche Förderung macht. Das ist auch ein ganz wichtiger
Punkt. Herr Warnecke, was hat Frau Geiwitz gerade gesagt? Hat sie funktioniert oder hat sie nicht funktioniert? Ich kann dem intellektuell nicht folgen.
Nein, ich fand das aber noch besser. Also ich habe eigentlich rausgehört, dass wir eine Nebenkostenpreisbremse brauchen. Das würde ja überwiegend die Dinge wie Heizkosten, fossile Brennstoffe, kommunale Abgaben und Ähnliches betreffen und weniger eine Mietpreisbremse. Denn in der Tat, da sind wir sogar wieder einer Meinung, ja, am stärksten gestiegen sind eben die Nebenkosten. Die Mieten als solche sind ja, die Bestandsmieten sind ja kaum gestiegen, sagt zumindest das Statistische Bundesamt. Und auch in Berlin sind die ja in einigen der Tabellenfelder laut Mietspiegel sogar gefallen im letzten Jahr. Aber teuer macht das Wohnen alles andere. Und wenn wir uns jetzt hier verständigen auf eine Nebenkostenpreisbremse, dass der Herr Habeck da nicht dauernd die Energiepreise nach oben treiben darf und die Kommunalabgaben gedeckelt werden, die Grundsteuer schön unten bleibt, die Abfall nicht so viel kostet, dann bin ich doch sofort.
Aber Moment mal, würde dann nicht möglicherweise Frau Geiwitz und Co. auf die Idee kommen zu sagen, die Grundsteuer wird gar nicht gedeckelt, sondern die Umlegbarkeit wackelt?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, Frau Geiwitz hat einen großen Realitätssinn. Sie ist ja da, sie würde es ja gleich beantworten können. Die kann man ja nicht aus dem Betriebskostenkatalog rausnehmen, weil die Grundsteuer von ihrem Zweck ja dafür da ist, dass alle Bürgerinnen und Bürger einen Obolus dafür bezahlen, dass sie eine staatliche Leistung erhalten. Das kann man ja nicht einem Teil der Bevölkerung erlassen.
Frau Geiwitz, können Sie doch, oder?
Also die momentane Situation der Grundsteuer ist sicherlich etwas, was in der nächsten Legislaturperiode noch intensiv diskutiert wird. Sie haben ja heute Morgen, glaube ich, dazu aufgerufen, dass man das erstmal nicht bezahlt. Das ist von der Bild-Zeitung ja gleich ganz, ganz nach oben gezogen worden. Der Hintergrund ist ja, dass noch nicht überall die Bescheide ausgestellt wurden. Und natürlich wird die Frage sein, wie sich die Nebenkosten in Zukunft entwickeln. Es gibt spannende Modelle, wo man auch von einer Warmmiete ausgeht, weil wir natürlich davon ausgehen, dass mit der Umstellung der Heizungstechnologie wir auch nochmal die Frage haben, wie kriegen wir eigentlich die Sanierung und die Einsparung durch die Sanierung dann abgebildet, sodass sich das für Vermieter, aber auch Mieter lohnt. Also insofern haben wir noch viel zu besprechen in dem Bereich.
Das heißt aber, Sie würden tatsächlich Warmmietenneutralität als eine realistische Option sehen? Also wir sehen nämlich immer derzeit, dass uns die Heizkosten, das ist ja nicht schön für einen Vermieter, wenn die Heizkosten so hoch sind, dass die Mieterinnen und Mieter sich das kaum noch leisten könnten. So, also mal ganz jetzt mal platt gesagt, je geringer die Nebenkosten, desto höher kann die Miete sein, die Netto-Kaltmiete, die der Vermieter dann bekommt. Das heißt, da haben wir ja dasselbe Interesse, nur wir sehen ja, dass eine energetische Modernisierung von den Kosten her derart hoch ist, dass die damit einhergehenden Einsparungen im energetischen Bereich sich einfach schlicht nicht rechnen. Das heißt, wenn man jetzt immer die Warmmietenneutralität für den Mieter anguckt, dann bedeutet, es bleibt extrem viel Geld beim Eigentümer hängen, das sich nicht mehr finanzieren lässt, auch wegen der Mietpreisbremse. Und dann ist das, was wir derzeit erleben, nämlich eine Rückläufigkeit bei der Modernisierung die Konsequenz. Insofern wundere ich mich, oder ich fände es schön, wenn Sie sagen, wir haben die Lösung gefunden, wie wir die Kosten so gestalten können, dass entweder die Mieter mehr bezahlen oder die Energie billiger wird. Ich weiß es nicht.
Also wir hatten ja in dieser Legislaturperiode einen kleinen Einstieg bei der Aufteilung der CO2-Bepreisung, wo das energetische Niveau des Gebäudes in Relation gesetzt wurde zu der Frage, wie viel der Vermieter und der Mieter zum CO2-Preis zahlen. Und aus meiner Sicht müssen wir sehen, dass das ja Investitionen sind, die erstmal sehr hoch sind und sich erst über eine ganz lange Zeit rentieren. Und deswegen gibt es ja dieses Vermieter-Mieter-Dilemma, weil man sagen könnte, na gut, als Vermieter habe ich es nicht direkt im Portemonnaie zu spüren, wenn der Mieter halt wegen der schlechten energetischen Qualität mehr Heizkosten zahlt. Und da müssen wir einen Ansatz finden, wie wir das hinkriegen, dass beide Seiten von der energetischen Sanierung profitieren. Und momentan ist es so, dass wir bei unserer Sanierungsförderung ja alle gleich behandeln, alle Vermieter. Aber es sind natürlich nicht alle Vermieter gleich. Wir haben Vermieter in Deutschland, die haben 18 Euro Kaltmietereinnahmen. Und dann kenne ich aber auch viele, wir sind ja viel unterwegs gewesen im Land, in Sachsen oder Sachsen-Anhalt, die sind bei 4,80 oder 5,20. Und unsere jetzige Sanierungsförderung behandelt die aber genauso, als könnten sie ihren Mietern dann anschließend 18 Euro pro Quadratmeter in Rechnung stellen. Und deswegen glaube ich, dass wir da eine Differenzierung brauchen, weil wir sonst dieses Gap zwischen dem, was man umlegen kann und dem, was es kostet, nicht schließen kann. Und dann haben wir halt einen quasi eingefrorenen Bestand, der unsaniert ist. Und das wird die große Herausforderung der nächsten Legislaturperiode sein, aus meiner Sicht.
Aber auch mit Fördermitteln.
Ja, also es gibt ja Parteien, die glauben an die Zauberhand des CO2-Preises. Und ich sag mal, wir hatten ja eine heftige Diskussion über das Gebäudeenergiegesetz, was ja gesagt hat, wir machen Ordnungsrecht und sagen, das und das kannst du da nicht mehr einbauen, Gasheizung ab einem Zeitpunkt X. Dafür kriegst du aber eine sehr üppige Förderung. Da haben viele gesagt, sie ja auch intensiv, schaut euch die Belastungen an, wer kann sich das leisten, können sich das viele nicht leisten. Der CO2-Preis, wenn man ihn so teuer macht, dass er diese zauberhafte Lenkungswirkung hat, würde ja dazu führen, dass es erstmal für alle teurer wird. Und wenn man dann keine adäquate Förderung hat, dann haben alle ein Problem.
Ja, wir haben ja einen schönen Vorschlag, der von Haus und Grund vertreten wird. Allerdings will ich mich nicht mit fremden Federn schmücken, gar nicht von Haus und Grund kommt, sondern von den Wirtschaftsweisen, den ihre beiden, der aktuelle und auch der ehemalige Koalitionspartner auch vertreten haben, nämlich einfach zu sagen, der CO2-Preis wird den Bürgerinnen und Bürgern wieder zurückerstattet. Dann lenkt er, aber er macht die Menschen nicht arm. Und dann braucht man, glaube ich, nur dieses Modell, dass man den Menschen schlicht und ergreifend einen pro Kopf gleichen Geldbetrag wieder zurückbezahlt. Und wer in einer kleinen Wohnung wohnt, bekommt die gleiche Menge zurück wie jemand, der mit Öl eine Villa beheizt und auf der zehnfachen Fläche wohnt, sodass da so eine soziale Komponente drin ist. Da habe ich mich immer gefragt, warum die SPD das nicht mitmachen würde. Und dann würde der CO2-Preis nicht arm machen.
Naja, also Sie können sich ja vielleicht noch erinnern, dass es diese One-Hit-Wonder-Förderung gab von Volker Wissing, wo man sich an einem Tag irgendwie den Zuschuss für die Solaranlage und dann die
Wallbox-E-Ladesäule, ja.
Da haben wir mal einige Porsche-Förderungen zugesagt, aber das ist natürlich vor allen Dingen gegangen an Leute, die genau darauf gewartet haben, für ihr Einfamilienhaus diese Kombination zu machen. Und ich sag mal, Menschen, die in der Vergangenheit die Chance hatten, sich ein neues Elektroauto zu kaufen und eine schicke neue Wärmepumpe in ihrem Haus haben, ja, die haben überhaupt gar kein Problem mit der CO2-Bepreisung, weil die haben dann keine Kosten. Und deswegen schlägt ihr Bild ein bisschen fehl, weil natürlich ein älterer Hausbesitzer, die berühmte Oma auf dem Lande mit ihrer Ölheizung, wo ihr Ehemann vielleicht noch ein 18 Jahre altes Dieselfahrzeug besitzt, und das sind nicht wenige, die leiden dann richtig unter dieser CO2-Bepreisung. Deswegen glaube ich, dass wenn dann der Hausbesitzer mit seinem Einfamilienhaus und seinem Elektro-Porsche ein CO2-Geld kriegt, ein Klimageld, und das ältere Ehepaar, dass sie genau die Falschen entlasten und die Falschen belasten. Und das ist ja die Schwierigkeit bei diesem Klimageld, wenn man das also wenn jeder das Gleiche kriegt, dann entlastet man unter Umständen Leute, die gar keine Belastung mehr haben, weil sie sich aus dieser CO2-Technologie schon rausgekauft haben. Und die Österreicher zum Beispiel haben spannende Ansätze, die machen ja so eine Differenzierung und sagen, okay, CO2-Bepreisung für den Verkehr. Wenn man in Wien wohnt, dann hat man einen super ausgebauten ÖPNV. Wenn man irgendwo weiter weg wohnt mit wenig ÖPNV, kriegt man mehr, weil man dann auch mehr Auto fahren muss. Das ist eine Differenzierung, spannender Ansatz. Aber wie sie das hinkriegen, das zu administrieren, dass man nicht die unterschiedliche Lebenslagen gleich besteuert oder dann unterstützt, sondern da eine Gerechtigkeit hinzukriegen und das dann noch einfach zu machen, das ist ein großes Fragezeichen, wie das klappen soll.
Das ist sicherlich auch nicht leicht, aber ich muss sagen, das juckt mich jetzt schon ein bisschen in den Fingern, weil dieses Bild vom Porsche, E-Porsche fahrenden Einfamilienhauseigentümer, ich meine, sie sind Brandenburgerin. Wir werden, wenn wir durch Brandenburg mal zusammen durchfahren, werden wir dieses Bild in der Fläche von Brandenburg überhaupt nicht sehen. Im Gegenteil. Ich glaube, die Menschen, die schon 30 Kilometer hinter der Berliner Stadtgrenze wohnen, die können nur davon träumen, ein gut saniertes Einfamilienhaus und ein E-Porsche zu haben. Und ich finde, da durch dieses Bild kommt eine Schieflage rein, die gar nicht da ist.
Aber Sie haben ja jetzt gesprochen von derjenigen, der mit seiner Ölheizung in einer Villa wohnt und versus jemand, der ein kleines Zimmerchen gemietet hat. Und ich habe gesagt, die Realität ist doch aber eine andere, nämlich die Realität ist, dass ganz häufig Menschen schlecht sanierte Einfamilienhäuser mit einer Ölheizung haben und noch ein altes Auto fahren. Und die würden dann extrem belastet werden von dem CO2-Preis. Und wenn sie denen das Gleiche geben, wie jemanden, der im Speckgürtel sich ein neues Haus gebaut hat und auch ein neues Auto hat, dann ist klar, der eine profitiert von so einem Klimageld und der andere zahlt drauf. Und die draufzahlen, sind ausgerechnet die Leute, die in den letzten Jahren eben kein Geld hatten, um ihr Haus zu sanieren und sich ein neues Auto und eine neue Heizung zu kaufen.
Es ist ja noch besser, dann nehmen wir da eine Staffelung für private Eigentümer im ländlichen Raum doch gerne positiv zur Kenntnis. Das ist ja ein Vorschlag, den würde ich ja sofort unterstützen. Es ist tatsächlich von den Wirtschaftsweisen durchgerechnet und die haben gesagt, das ist eine soziale, faire Komponente. Das hat Haus und Wohnen nicht errechnet, aber mit der Option on top, dann sind wir uns ja schon einig für die nächste Legislaturperiode.
Na, vielleicht machen wir es.
Klimageld mit Geiwitz-Zulage.
Ich glaube, wir können uns.
Aber nur noch die IBANs.
Ich habe vernommen, dass das Finanzministerium das jetzt hingekriegt hat.
Ja, in der Tat.
Und wir also zumindest erstmal die technische Voraussetzung dafür geschafft haben, jedem Bürger auch vom Staat Geld zu geben. Das ist ja für viele ja sehr, sehr schwierig, sich vorzustellen, dass der deutsche Staat das nach 75 Jahren nicht konnte. Aber das haben wir ja während Corona gesehen, dass wir jenseits der Familienkasse und des Kindergeldes nicht in der Lage waren, vom Staat dem Bürger was zu geben. Diese technische Voraussetzung haben wir. Und wir werden ja auf jeden Fall nach den jetzigen vertraglichen Regeln mit der EU die ETS2-Ausweitung CO2-Preis Gebäudeverkehr zu 27 kriegen. Und das, was uns beide, glaube ich, einigt, ist, dass wir sagen, das, was im Gebäudebereich an CO2-Bepreisung eingenommen wird, muss auch den Hausbesitzern, den Mietern wieder zurückfließen und darf nicht genommen werden für irgendwas anderes Drittes. Und wie man das dann strickt, mit welcher Differenzierung, wie man das Kind nennt und in welchem System es gemacht wird, da müssen wir, glaube ich, alle noch ein bisschen dran feilen, weil genau diese Pauschale aus meiner Sicht halt nicht gerecht ist.
6.11. oder 400.000. Was haben Sie gesagt?
Beides.
6.11., Herr Warnecke.
Ehrlich gesagt habe ich ein bisschen gezuckt. Ich stehe jetzt auf dem Schlauch. War das der Olaf Scholz, Christian Lindner-Tag?
Was sagen Sie dazu, dass der gar nicht weiß, was am 6.11. war? Wie haben Sie denn den 6.11. erlebt?
Das war ein bisschen absurd, weil das war ja der Tag, wo wir unglaublich viele Gesetze im Kabinett noch beschlossen hatten. unter anderem den Gebäudetyp E, der das Potenzial hat, die Bauwirtschaft um 8 Milliarden jährlich zu entlasten, einfach durch geringere Standards. Und morgens wird das beschlossen, wohl wissend, dass abends dieser Koalitionsausschuss ist und angesichts der Vorgeschichte auch ahnt, dass das wohl sehr brenzlig werden kann, habe ich mich sehr geärgert, weil ich glaube, in dieser Situation, gerade mit der Krise der Bauwirtschaft, aber auch mit der gesamten anderen wirtschaftlichen Situation, wäre es besser gewesen, man hätte sich noch auf diesen Haushalt geeinigt, weil das natürlich die Grundlage ist für ganz viel Förderung, auf die die Industrie auch angewiesen ist. Das hat jetzt nicht mehr geklappt und deswegen werden wir im nächsten Jahr sehr lange vorläufige Haushaltsführung haben, mindestens bis zum Sommer, und das ist einfach ein sehr, sehr schlechter Zustand.
Hat der Kanzler gesagt, das ist ja jetzt doof?
Nein, das musste man ja dann nicht mehr kommentieren. Das war ja allen klar, dass das in der Ampel dann auch heißt, dass es vorgezogene Neuwahlen gibt.
Aber saßen Sie dann neben dem Kanzler, als er gesagt hat, das ist jetzt doof?
Nee, ich saß in meiner Küche, ich bin ja nicht Mitglied des Koalitionsausschusses. Ja,
also letztes Mal haben Sie uns gesagt, dass Sie sehr gerne bügeln, aber diesmal haben Sie nicht gebügelt.
Nein, also wissen Sie, ich war ja am Montag, Dienstag davor in Rom, da war das G7-Treffen. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeguckt. Mein japanischer Kollege war nicht gekommen, weil die gerade Regierungsneubildung hatten. Meine amerikanische Kollegin hat sich bei mir verabschiedet und hat gesagt, ich fliege nach Hause und ich weiß nicht, ob ich mit der Administration noch aufwache, die ich eigentlich politisch unterstützen will. In Frankreich deutete sich die Regierungskrise an. Die Kollegin musste zur eiligen Haushaltsabstimmung wieder ins Parlament kommen. Kanada, Trudeau ist momentan in der Minderheitsregierung, konnte noch nicht sagen, was nächstes Jahr wird, wenn er die G7-Präsidentschaft hat, weil er kein Mensch sagen kann, ob die Regierung dann da noch da ist. Und das war so die Runde der G7. Da ist man natürlich dann auch nicht fröhlichen Herzens wieder nach Berlin gefahren. Ja. Und demzufolge sind wir nicht alleine mit unseren Problemen, was natürlich zeigt, dass das jetzt nicht nur eine Situation ist, die aufgrund der spezifischen Situation, Ampel schwierig, Kombination Habeck, Scholz, Lindner schwierig, sondern wir sind natürlich, was die traditionellen Industriestaaten auf der Welt anbelangt, momentan in einer Umbruchssituation, das spürt ja auch jeder. Und das führt überall natürlich auch zu Erschütterungen des politisch-parlamentarischen Systems.
Und die Ampel ist dann für Sie so traumatisch, dass Sie sagen, lieber Magenta als Ampel?
Magenta ist eine schöne Farbe, deswegen habe ich mich dafür entschieden.
Achso, aber Sie wissen, was Magenta heißt, Herr Warnecke, um Sie jetzt auch nochmal ins Gespräch reinzuholen.
Ist das so eine Art Deutschland-Koalition doch, oder?
Nee. Das ist rot-lila.
Magenta war doch immer die Werbefarbe.
Brombeer ist CDU, SPD und Sarah Wagenknecht.
Also Magenta steht in meiner Welt für diese Telekom-Farbe. Das ist doch Magenta.
Magenta ist jetzt erstmal eine Farbe überhaupt. Ja. Genauso wie dieses Brombeer.
Ist ja schön, dass ich genauso wohlwissend bin wie die Bauministerin an der Stelle. Nun klären Sie uns
Der Unterschied
auf,
ist, Sie wissen es wirklich nicht und sie tut so, als würde sie es nicht wissen. Also die Koalition.
Eine haltlose Unterstellung, die mich immer zurückweist.
Das erkenne ich. Erkenne ich doch an Ihren Augen. Also, Magenta ist die Koalitionsfarbe aus BSW, also oder aus SPD und BSW in dem Bundesland, Herr Warnecke, Brandenburg.
Das heißt also Magenta. Ich war heute Morgen noch in Brandenburg und da ist nichts Magenta.
Na gut.
Erleuchtet gesagt, auch nichts.
Also so nennt der RBB das.
Okay, also mir sind jetzt ehrlich gesagt die bau- und wohnungspolitischen Positionen des BSW nicht vertraut. Ich weiß nicht, Herr Warnecke,
ich glaube, da gibt es auch keine bisher.
Da schon was kennen, aber ein alleiniges Durchschreiten des Zahlenraums von 0 bis 100 zeigt, dass es für diese Kombination auf Bundesebene keinerlei Fantasie braucht, um zu sagen, das kann man ausschließen.
Aber Sie sind ja jetzt nicht nur Bundespolitikerin und nicht nur private Brandenburgerin, sondern Sie sind ja auch Mitglied der SPD in Brandenburg. Wie empfinden Sie denn das da?
Naja, also da gilt die Weisheit, das Leben spielt sich in Relationen ab und man kann nur mit den Menschen arbeiten, die da sind. Und wir haben die Mehrheitsverhältnisse in Brandenburg so, dass die SPD stärkste Kraft ist. Dann ist die zweitstärkste Kraft die AfD, knapp dahinter. Und dann haben wir noch ganze zwei weitere Parteien im Parlament, nämlich eine CDU mit immerhin 12 Abgeordneten und das BSW. Und die früher mal genannte Große Koalition aus SPD und CDU hat keine Mehrheit im Parlament. Und die einzig andere denkbare Variante für Brandenburg, zu stabilen Mehrheitsverhältnissen zu kommen, ist eine Koalition mit dem BSW. Das ist natürlich eine Situation, die man sich nicht wünscht, weil wir, wie nicht nur bei der Wohnungspolitik, sondern bei vielen anderen Fragen, noch nicht genau wissen, welche Positionierung des BSW dann entwickeln wird. Aber das Leben ist ja kein bunter Teller zu Weihnachten, wo ich sage, ich wünsche mir jetzt mal diese und jene Koalitionsoption.
Ja.
Das ist die einzige aus meiner Sicht gangbare. Und ich sag mal, zwei von drei Ministern im neuen Kabinett sind ehemalige Sozialdemokraten. Deswegen denke ich mal, dass man schon einen gemeinsamen Politikraum entwickeln wird.
Ich kann zu Brandenburg nichts sagen. Ich nehme
Sie fühlen sich doch als Brandenburger, sagen Sie mir immer.
Nein, ja, Annika? Also.
Ja, doch, der sagt, er wohnt also, ja auch mehr in Brandenburg als in Berlin.
Also ich finde es auf jeden Fall, das muss ich eindeutig sagen. Berlin ist jetzt ist mir nie groß ans Herz gewachsen, das weiß Herr Flügge ja, und dann fühle ich mich eher als Brandenburger, wenn ich dann hier schon bin. Aber ich bin keiner, muss ich ganz offen und ehrlich gestehen. Aber
Sie uns denn, wo Sie wohnen, Herr Warnecke?
Ich wohne in Berlin.
Schon mehrfach, glaube ich, hier gesagt, ja, ne, am Stadtrand.
In Stolpe.
In Stolpe. Naja, ist knapp daneben.
Ja. Knapp daneben gefällt mir, ja. Und trotzdem vorbei, ja. Nein, aber ich sag mal, vor dem Hintergrund, irgendwie muss es regiert werden, und da war wohl zum Brandenburg nun tatsächlich nicht mehr viele Möglichkeiten übrig. Und lassen wir uns überraschen. Ich nehme erstmal interessiert zur Kenntnis, dass im BSW auch ehemalige Sozialdemokraten drin sind. Ich dachte, das wären alles ehemalige Linksparteipolitiker, aber vielleicht waren die dann von der SPD bei der Linkspartei und jetzt beim BSW, oder sind die direkt gewechselt? Ich weiß es gar nicht. Also ich wusste es noch gar nicht. Man lernt immer dazu. Ist auch nicht unser Thema heute. Wir können weiter über Bauen und Wohnen reden. Darauf kommt es ja eigentlich an. Vielleicht noch über das Wahlprogramm.
Genau. Also wir wollen jetzt mal ein bisschen auch in die Zukunft gucken. Ne? Über die Mietpreisbremse haben wir schon gesprochen. Die möchte die SPD ja sogar entfristen, Herr Warnecke. Was denken Sie denn über was sonst so im Wahlprogramm steht? Finden Sie, dass die SPD, und da nehme ich jetzt auch mal Frau Geiwitz sozusagen als zukünftige Bauministerin mit rein, können die das überhaupt in ihrem Sinne machen?
Also ein bisschen geärgert hat mich das an der einen Stelle zum Beispiel. Also gab es beim Bereich Bauen und Wohnen, würde Sie jetzt nicht überraschen, wenn ich sage, da war jetzt nichts, wo ich mir das durchgelesen habe und gedacht, Mensch, endlich, das läuft bei der SPD, sondern da waren natürlich lauter Punkte drin, die mich dann doch wieder, ja, haben mir nur ein Tränchen dann ins Auge eher gespült. Ich dachte,
da waren Sie wieder gerade raus.
Aber so ein bisschen geärgert habe ich mich an einer Stelle, wo es um die Frage geht, warum überhaupt die Mietpreisbremse? Und dann wird als Begründung der Mietpreisbremse gesagt, damit die Mieten im Bestand wohlgemerkt nicht steigen. Und die Mietpreisbremse ist nicht für die Mieten im Bestand da. Die Mietpreisbremse ist für Neuverträge da. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also das finde ich dann schon so eine, ja, ich sag's das mal freundlich, eine Unschärfe im Wording, wo ich sage, das führt die Leute so ein bisschen hinters Licht. Da ist nicht ganz klar, warum es eigentlich geht. Das ist so aus dieser Kategorie. Jetzt ist ja diese Debatte über die Frage, streicht die CDU die Renten zusammen oder werden nur die Rentenerhöhungen gekürzt? Das ist ja das bei den Renten das große Scholz-Merz-Thema. Und bei der Mietpreisbremse finde ich die Begründung eben auch schlicht falsch und eher irreführend. Und da habe ich mehr erwartet von der SPD, mehr Ehrlichkeit an der Stelle zu sagen, das sind die Punkte, die wir machen wollen. So. Und das dann noch zum Beispiel bei den Mietspiegeln, Betrachtungszeitraum, sollen, ich glaube, Sie haben jetzt 12 Jahre vorgeschlagen oder nur 10? Ich glaube, 10 waren Sie schon, jetzt sollte auf 12 Jahre ausgedehnt werden. Also dann können wir natürlich eigentlich jetzt auch sagen, wir legen die Miete gesetzlich fest. Zuständig ist die Bauministerin und die macht dann einen Erlass und dann haben wir eine Miete. Was anderes ist das nicht mehr. Und dann zu hoffen, dass das irgendwie noch besser wird oder dass man als privater Bürger sagt, ja, ich möchte gern mein Leben nicht mit Luxus verbringen, ich spare mir eine Mietwohnung ab. Das ist irgendwie nicht das Signal, was ich da lese. Und das finde ich ein bisschen schade.
Und sie sagt mehr Eigenheim.
Ja, das habe ich bei Frau Geiwitz immer gerne zur Kenntnis genommen.
Das widerspricht dem ja, was Sie gerade gesagt haben.
Ja, also ich sag mal so, in der Politik habe ich es jetzt immer nicht wahrgenommen. Da kann sie jetzt nichts für, da nehme ich sie jetzt mal in Schutz. Aber in den letzten Jahren ist die Eigentumsquote in Deutschland massiv eingebrochen, um fast 5 Prozentpunkte. Das hatte jetzt andere Umstände, die Frau Geiwitz nicht zu verantworten hat. Aber wir sind immer weniger ein Land von Eigentümerinnen und Eigentümern. Und deswegen glaube ich, dass man da nicht einfach nur sagen kann, wir wollen mehr Förderung der eigenen vier Wände, zumal die Menschen ja auch davon träumen, sondern ich glaube, wir brauchen da wirklich Maßnahmen. Dieses ewige Politspiel zum Beispiel bei der Grunderwerbsteuer. Die Länder sind zuständig, ja, dann die Länder auch. Wenn der Bund was machen würde, dann würden wir ja auch und Ping-Pong, Ping-Pong. Das macht ja keinen Spaß mehr. Also da müssen wir mal was machen und da könnte im SPD-Programm auch noch ein bisschen mehr Feuer drin sein, mehr Flamme fürs Eigentum.
Jetzt kommen Sie mit dem Feuer.
Nein, also vielleicht erstmal ein Punkt zu den Mieten. Das ist natürlich eine absolut unzulässige Zuspitzung, was Herr Warnecke da sagt. Und ich selber kann mich aus eigener Erinnerung noch daran erinnern, was passiert, wenn der Staat die Mieten zu sehr nach unten deckelt und den Mietpreis quasi festsetzt. Wer, wie ich, aus Ostdeutschland kommt, weiß, dass das keine gute Idee für die Qualität des Hausbestandes ist, weil wir natürlich die Rentierlichkeit immer gewährleisten müssen und ein ganz großer Teil der Investitionen im Bereich von Wohnungen passiert ja durch Private. Und Private haben ja mehrere Möglichkeiten, ihr Geld anzulegen. Ja, die können ja sagen, entweder ich lege mir 3-4 Wohnungen zu, vermiete die dann.
7 bis 12.
Vielleicht auch einfach nur mal eine.
Und na gut, das ist ja dann nochmal ein Unterschied, ob ich mir selber Eigentum zulege, drin wohne, oder ob ich das als klassische Kapitalanlage sehe mit einer langfristigen Rendite. Und da hat man natürlich auch noch andere Möglichkeiten, Kapital anzulegen mit einer anderen Verzinsung und vielleicht weniger Ärger, als wenn ich dann auch noch mich um das Haus und dessen Unterhalt und die Bewohner kümmern muss. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir in Deutschland ein extrem unterschiedliches Mietniveau haben, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ein Hamburger Vermieter und einer im Bereich der Altmark hat ganz unterschiedliche Fragen, wie er in sein Haus investiert und was er da als Gewinn wieder rauskriegt. Und wir haben, das wird ja auch häufig übersehen, in Deutschland ja eine Durchschnittsmiete, der Zensus hat es ja jetzt rausgebracht, weit unter 8 Euro. Und die gefühlte Wirklichkeit, die natürlich geprägt wird durch sehr viel Wahrnehmung der Situation in den großen Metropolen, ist ja, dass irgendwie die Neuvermietungsmiete bei 12, 13, 14, 16, 17, 18 Euro ist. Und deswegen ist es schon sinnvoll, dass man es nicht zulässt, dass die Neuvermietungsmieten und die Bestandsmieten so wahnsinnig weit auseinander weggaloppieren. Weil Herr Warnecke, ist natürlich zum einen so, dass jeder, der jetzt eine Wohnung hat, vielleicht auch mal eine neue braucht und seine Bestandsmiete vergleicht mit dem, was an Neuvermietungsmieten da ist. Und natürlich über Mietspiegel und anderes, die Neuvermietungsmieten auch Einfluss haben auf das Niveau der Bestandsmieten. Und deswegen kann man das nicht so komplett voneinander trennen. Und das andere ist, wir haben Programme in meinem Haus entwickelt, obwohl wir nicht für die Sanierungsförderung zuständig sind, leider, das ist ja der Kollege Habeck, dass wir zum Beispiel mit Jungkauft Alt Familien unterstützen, die sich ein Bestandsobjekt erwerben wollen. Und wir werden dieses Programm jetzt auch nochmal ab 1. Januar verbreitern, sodass auch denkmalgeschützte Objekte gekauft werden können, ohne dass es diese hohen Sanierungsauflagen gibt. Weil wir natürlich schon sehen, dass es viele Familien gibt, die sich auch gerne Eigentum zulegen würden. Und wegen der Preise für viele Neubau nicht in Frage kommt und deswegen auch die Unterstützung, dass man Eigentum bildet im Bestand.
Also nur mal der Erklärung halber nochmal kurz. Jungkauf alt heißt nicht, ich kaufe sie, sondern eine junge Familie kauft ein altes Gebäude. So.
Die Hybris von Berlinern ist unfassbar. Da werde ich mich auch
sehen. Das war jetzt aber auch der Versuch eines Scherzes. Ne?
Ja, der Versuch eines Scherzes. Sehen Sie, genau so ist es.
Sind Sie denn damit einverstanden,
was ich Berlin vor?
Sind Sie denn damit einverstanden, was die Ministerin sagt?
Ich knüpfe da unbedingt an, weil ich glaube, auch an der Stelle, wenn wir uns die Zahlen nochmal wirklich genau ansehen, die Zahlen, die Frau Gabitz gerade genannt hat, mit Blick auf die Neuvertragsmieten, das ist ja auch stark geprägt von den Immoportalen, die da aus meiner Sicht für ihr persönliches Marketing einen ganz tollen Job machen, die sind in aller Munde, aber mit der Realität der Neuvertragsmieten hat das alles wenig zu tun. Und wir werten gerade wie wild aus. Leider kommt die Wahl jetzt ein bisschen zu früh, um das nochmal auszuarbeiten. Aber vielleicht können wir das so machen. Es ist ja nicht völlig ausgeschlossen, dass Sie in Zukunft weiter Bauministerin sind. Vielleicht dann mit einem größeren Haus auch nochmal eine spannende Frage, wie Sie sich das zusammenbauen würden, vielleicht in der Zukunft. Und vielleicht können wir hier heute vereinbaren, dass in der nächsten Legislaturperiode Bauministerin Geiwitz mal in so einer nicht allzu großen Runde, aber dass wir uns dann einfach mal die ganz, ganz klar die nackten Zahlen aus dem Bereich des Mietens angucken. Dann können wir hinterher immer noch unterschiedlicher Meinung sein, wie man die vielleicht in Zukunft ja zu beeinflussen und wie man das Mietrecht zu gestalten hat, aber dass wir einmal wirklich über die Zahlen reden. Das ist ja gut und richtig gewesen, in dieser Legislaturperiode zu sagen, gehört nicht zu meinem Ressort, mussten Sie sagen, akzeptiere ich auch, führt aber dazu, dass dieses Thema eben immer wieder die Politik ihres Hauses prägt. Und deswegen zu sagen, wir machen da mal eine richtige Sachanalyse und dann entscheiden wir, was zu machen ist, das wäre super.
Ja, also auf jeden Fall hätte ich großes Interesse, weil wir in Deutschland eine sehr schlechte Datenbasis haben im Bereich des Bauens. erfahren wir zum Beispiel immer erst im Mai des darauffolgenden Jahres, was im Vorjahr fertig geworden ist. Und auch bei den Mietniveaus sind wir auf den Zensus angewiesen. Der erscheint nur alle paar Jahre und die Zahlen sind dann auch schon relativ alt, wenn er erscheint. Und das, was wir jetzt zurzeit immer, wenn wir im politischen Raum gefragt werden, angeben, das sind Mieten, Neuvermietungsmieten, die wir aus dem Internet entnehmen, aus eben jenen Portalen. Ich habe jetzt auch dafür gesorgt, dass das auch klar so markiert wird. Also das heißt jetzt Internetmiete und nicht mehr einfach nur Neuvermietungsmieten, damit auch nicht der Eindruck entsteht, dass das tatsächlich die ganze Welt ist, weil ganz viele private Hausbesitzer inserieren ihre neuen frei werdenden Wohnungen ja nicht im Internet, sondern haben andere Wege, sich neue Mieter zu suchen. Und auch viele Genossenschaften, viele Bestände des GDWs fließen da nicht ein. Deswegen haben wir ein hohes Interesse und bin da sehr dankbar, wenn Sie das anbieten, dass wir mit den relevanten Verbänden, die einen Zugang haben zu diesen Zahlen, auch in Austausch kommen, wie wir das valide darstellen können.
Wunderbar, was gleich die Zukunft gebaut hier.
Was wünschen Sie sich noch von der möglicherweise zukünftigen Bauministerin Geiwitz?
Dass ihr Haus dann vielleicht ein bisschen ausweitet und ich will jetzt nicht sagen Herrn Habeck, aber dem dann Wirtschaftsminister das Thema energetische Modernisierung wegnimmt, damit das in einer Hand ist und aus einem Guss erfolgen kann. Das ist ja schon in der Konsequenz dann auch mit den Förderprogrammen für den Bürger nicht mehr verständlich, warum das eine hier liegt und das andere da. Also insofern ein starkes Ministerium für Bauen und Wohnen, wo man das in einem denken kann. Und dann eben auch eine Politik machen kann, die nicht nur eine Seite der Medaille, sondern auch die andere Seite der Medaille mit beleuchtet. Ich glaube, das wird es für alle einfacher machen.
Ja, also erstmal ist der Wähler dran. Und ganz klar ist, das werden noch sehr spannende Zeiten. Ich hoffe, dass jetzt alle nochmal die Weihnachtszeit ein bisschen besinnlich begehen. Aber danach geht es natürlich um die großen Richtungsentscheidungen in Deutschland. Und in der Tat ist es so, dass in der Vergangenheit ich ganz häufig gefragt wurde zu Sachen, für die Marco Buschmann zuständig ist, nämlich Mietrecht. Das ist ja nichts, was im Bauministerium angesiedelt ist, weil das Vertragsrecht ist zwischen zwei Parteien. Und das andere, was auch viele von außen nicht verstanden haben, ist, warum das Gebäudeenergiegesetz, die Sanierungsförderung bei Wirtschaftsministerium angesiedelt ist. Ich glaube, das ist in der Tat gerade dadurch, dass wir einen Quartiersansatz haben. Und wir zum Beispiel bei der Umsetzung der EPBD-Richtlinie habe ich ja immer gesagt, ich bin dagegen, dass es harte Sanierungszwänge gibt, sondern wir müssen viel mehr im Quartier denken, damit wir zu wirtschaftlichen Lösungen kommen, die auch der Individualität der Häuser und ihrer Besitzer gerecht wird, dass man das zusammendenkt. Und wir haben halt die Städtebauförderung, die immer diesen Quartiersansatz hat. Wir haben die Wärmeplanung bei uns. Und da würde es auch schon Sinn machen, die Sanierungsförderung im Bauministerium zu haben.
Jetzt in dieser Sekunde habe ich zum ersten Mal Mitleid mit Volker Wissing. Jetzt dient der Mann sich so bitterlich an beim Bundeskanzler und der SPD mit seinen mietrechtlichen Gesetzentwürfen und Frau Geiwitz spricht von Herrn Buschmann als dem zuständigen Justizminister. Da wird er noch nicht mal wahrgenommen.
Nein, also das war wahrscheinlich die Prägung der vielen, vielen Diskussionen fruchtloser Art und Weise mit Marco Buschmann und mir. Seitdem Volker Wissing das macht, geht's schnell wie bei der Bahn.
Also gar nicht schnell.
Nein, also ich glaube,
der Sozialdemokrat wird Volker Wissing auch nicht mehr.
Die Riedbahnsanierung, das muss man sagen, die Riedbahnsanierung hat schon bei uns im Bauministerium für hohen Respekt gesorgt, was die da in wirklich kurzer Zeit hintereinander weg in Einhaltung des Fahr- und Bauplans geschafft haben. Das hat uns tief beeindruckt.
Wenn hat der Wissing das, hat er da seine Hände im Spiel gehabt?
Ja, das war ja eine der wesentlichen Entscheidungen von Volker Wissing. Die Idee vorher war ja, Sanierung unterm rollenden Rad, die Wanderbaustelle, Sie erinnern sich, Herr Warnecke.
Ja.
Das heißt, es wurde gefühlt jahrelang gefrickelt und nichts ging voran. Und Volker Wissing hat diesen Sanierungsplan der DB ganz wesentlich selbst mit vorangetragen, indem er gesagt hat, wir machen mal jetzt was Kurzes und Schmerzhaftes. Wir schließen wesentliche Strecken, Berlin-Hamburg zum Beispiel oder die Riedbahn, für ein halbes oder für ein Dreivierteljahr, sanieren das aber mal einmal von vorne bis hinten und das ist dann 20, 25 Jahre gut. So, das Problem ist bei Infrastrukturinvestitionen, es wird immer erstmal schlimmer, bevor es dann am Ende besser wird. Aber das ist jetzt, was passiert, dass man gesagt hat, man ist so mutig und nimmt ganze Beziehungsstränge erstmal raus, um sie tiefen zu sanieren. Und das war eine Grundsatzentscheidung, die Volker Wissing vorangebracht hat.
Vielleicht wird er doch noch sozial.
Haben Sie auch noch mal was
gelernt? Das ist eine kleine Lobeshymne auf ihn noch.
Also ehrlich gesagt bin ich auch in der Lage, Menschen zu loben, die nicht in der Sozialdemokratie sind.
Es ist halt jetzt gar nichts mit Ihnen und der Sozialdemokratie zu tun, nur die Rolle von Volker Wissing fasziniert mich immer noch. Aber da gibt's wahrscheinlich, wenn ich 80 bin, dann auch ein Buch über ihn, dass das alles, das dann analysiert und betrachtet.
Also das ist ja so ein bisschen das Traurige in einigen Ressorts, das Bildungsressort gehört dazu und Bauen und Verkehr auch, dass wenn man was richtig macht, man das dann erst hinterher in 15 bis 20 Jahren abschließend beurteilen kann. Und das ist natürlich auch so, dass wir jetzt eine Situation haben bei der Bahn, die ja nicht ursächlich bei Volker Wissing ist, sondern das Echo von 15 Jahren CSU-Ministern darstellt. Und damit muss man dann leben.
Stimmt, also SPD-Verkehrsminister hat es nie gegeben. Hatte ich auch nie mit zu tun. Aber lassen wir es. Aber ich finde das spannend. Ich muss für meinen Teil aber auch klar sagen, bei allem Lob für Volker Wissing bei der Riedbahn, er hat ja zwei mietrechtliche Gesetzentwürfe vorgelegt. Und da muss ich nur ganz ehrlich sagen, die überzeugen mich und uns bei Haus und Grund insgesamt auch die Kolleginnen und Kollegen gar nicht. Also da ist nicht nur Sonnenschein.
Jetzt ist erstmal der Wähler dran. Ich zitiere Sie nochmal. Und der Wähler feiert jetzt erstmal Weihnachten, Herr Warnecke. Und damit möchte ich jetzt auch mal schließen. Es sei denn, Sie wirken noch so ein bisschen angespannt. Wollten Sie noch was loswerden?
Nein, dass Sie Weihnachten feiern als Berliner Atheist, war mir jetzt ganz neu. Deswegen.
Nee, Sie hören immer nicht zu. Ich bin ja Katholik. Also gehöre ja noch zu den besonders.
Waren Sie denn schon im Hedwigsdom? Gefällt es Ihnen denn?
Ja, ich war sogar mit meinen Kindern dort und wir wohnen da fußläufig entfernt und es gefällt Ihnen, also meinen Kindern insbesondere. Also ich fand das sehr beeindruckend. Aber das war jetzt auch, also apropos Schließzeit, ne? Wie lange war das zu? 15 Jahre?
Ja, das gab ja auch erstmal eine große Debatte, wie sozusagen das Innere gestaltet wird. Und ich war ja bei der Eröffnung und manchmal merkt man ja, dass so der Beruf einen prägt und die Amtsführung. Die Katholiken haben ja diese Tradition, mit denen sehr viel Weihrauch zu verschwenken. Und gerade wenn man neue Häuser einweiht, ist meistens die Brandmeldeanlage noch zu sensibel eingestellt. Ich habe also die ganze Messe über Blut und Wasser geschwitzt, dass die Brandmeldeanlage nicht anschlägt. Aber ist sie nicht. Alles war
die wahrscheinlich war überbrückt aus Gründen dieses feierlichen Anlasses.
Ich wünsche Ihnen beiden fröhliche Weihnachten, einen guten Start ins neue Jahr. Der wird ja dann insbesondere für die Politik, es wird wahlkampflustig. Sie haben ja gesagt, Sie sind jetzt eher besinnlich drauf als im Wahlkampfmodus, aber das geht dann richtig los im neuen Jahr.
Ja, also Januar, Februar kann man mich vor den Kaufhallen dieser Welt mit Motiv-T-Shirts und Flyern erwischen.
Oh, dann gehe ich auch mal wieder einkaufen hier. Ja, komme ich zum Selfie vorbei.
Ob ich jetzt noch was in Stolpe hinkriege, müssen wir machen.
Okay, schauen wir mal. Aber das.
Ich habe ja gehört, Sie haben einander Telefonnummern schon mal ausgetauscht. Also das heißt, Sie können sich vor Kaufland verabreden.
Ja, aber ich war jetzt ganz überrascht. Aber habe ich das Falsche mitbekommen? Sie kandidieren aber nicht direkt für den Deutschen Bundestag. Sie machen Wahlkampf dann als SPD-Parteivorsitzende.
Genau.
Okay, ja.
Ja, also ich besuche Kollegen in ihren Wahlkreisen und unterstütze sie da.
Alles klar, ja. Das hatte ich eigentlich so ein bisschen mit gerechnet, dass Sie nochmal für den Deutschen Bundestag kandidieren.
Ja, ich wohne ja in Potsdam und habe da einen ganz wundervollen SPD-Kandidaten namens Olaf Scholz. Und
gab es jetzt keine Kampfkandidatur.
Da habe ich dann auch gedacht, ach, gehst du dagegen? Und da habe ich dann doch dafür entschieden.
Ziemlich smarter Move, muss ich sagen. Ja. Also, nach 3 Jahren Immobilienwirtschaft wissen Sie, wie man sich praktisch verhält dann auch im realen Leben.
Also weg vom Intrigantenstadel hin jetzt zu besinnlichen Weihnachtsfeiern. Frau Geiwitz, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Es war wieder ein schönes Gespräch. Alles Gute für die Zeit, für die Weihnachtszeit. Und dann werden wir uns im neuen Jahr bei Autogrammkarten, Selfies und Wahlkampfflyern wiedersehen. Herzlichen Dank.
Schließe mich an. Schöne Weihnachtstage. Alles Gute, Frau Geiwitz.
Vielen Dank für die Einladung.